Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Der Präsident Rumäniens, Nicu Șordan, hat die Ernennungsdekrete für die neuen Leiter der Staatsanwaltschaften sowie für einen Teil ihrer Stellvertreter unterzeichnet. Die Entscheidungen folgen auf die vom Justizministerium organisierten Interviews und die Anhörungen im obersten Magistraturrat. Demnach wird Cristina Chiriac neue Generalstaatsanwältin, Viorel Cerbu übernimmt die Leitung der Antikorruptionsbehörde DNA und Codrin Miron wird Chef der DECOT, der Behörde zur Bekämpfung von organisiertem Verbrechen und Terrorismus. Ebenfalls ernannt wurden Marius Boinac als stellvertretender Generalstaatsanwalt sowie Alex Florenza als stellvertretender DECOT-Leiter. Das Staatsoberhaupt betonte, die Priorität der neuen Führung müsse im Kampf gegen Korruption sowie gegen große Netzwerke des Drogenhandels und der Steuerhinterziehung liegen. Zugleich äußerte er die Erwartung, dass die Tätigkeit der großen Staatsanwaltschaften nach diesen Ernennungen deutlich an Dynamik gewinnt. Die Regierung billigt in ihrer heutigen Sitzung einen Entwurf für die Eilverordnung zur Einrichtung eines Datennetzwerks zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. In der Begründung des Projekts heißt es, dass die gemeinsame Agrarpolitik und der europäische Green Deal klare Ziele vorgeben. Die Verringerung von Nährstoffverlusten, die Reduzierung des Einsatzes von Düngemitteln und Pestiziden, die Senkung der Verkäufe antimikrobieller Mittel, der Ausbau des ökologischen Landbaus sowie die Förderung von Landschaftselementen mit hoher Biodiversität. Zudem wird die Regierung ein Memorandum zur Aufstockung der Gesamtstellenzahl der Nationalen Agentur für Beschäftigung erörtern. Vorgesehen ist die Schaffung von 600 neuen Stellen, die aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert werden. Die Regierung in Bukarest hat in ihrer heutigen Sitzung den Stand der Zielvorgaben und Meilensteine des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans, kurz PNRR, analysiert, der mit der Europäischen Kommission vereinbart wurde. Angesichts der Tatsache, dass wiederholte Verzögerungen bei Reformen erhebliche finanzielle Sanktionen nach sich ziehen können, hat die Regierung festgelegt, dass alle im Rahmen des PNRR zugesagten Investitionen bis zum 31. August 2026 umgesetzt werden müssen. Energieminister Bogdan Ivan erklärte, dass 250 Projekte im Bereich erneuerbare Energien technisch abgeschlossen seien, mit einer installierten Leistung von über 1227 Megawatt und einem Finanzierungsvolumen von mehr als 317 Millionen Euro. Zugleich wies er darauf hin, dass es dennoch neue Projekte gebe, bei denen ein hohes Risiko bestehe, dass sie nicht fristgerecht abgeschlossen werden. Die rumänische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr real um 0,7% gewachsen, verglichen mit dem Jahr 2024. Im letzten Quartal 2025 lag das Bruttoinlandsprodukt jedoch um 1,8% unter dem Wert des Vorquartals. Das gehen aus vorläufigen Daten hervor, die am Donnerstag vom Nationalen Institut für Statistik veröffentlicht wurden. Zuvor hatte das Institut noch einen Rückgang von 1,9% für das Schlussquartal 2025 gemeldet. Das Defizit der Handelsbilanz belief sich im Zeitraum Januar bis Februar 2026 auf 4,76 Milliarden Euro. Damit lag es um 15,6% unter dem Wert des gleichen Zeitraums im Jahr 2025. Mehr als 24.000 Mitarbeiter des rumänischen Innenministeriums werden während der Osterfeiertage der orthodoxen Kirche täglich im Einsatz sein. Das teilte am Donnerstag die Sprecherin des Ministeriums, Monika Daschbuk, mit. Den Angaben zufolge werden die Einsatzkräfte des Innenministeriums verstärkt auf den wichtigsten Straßen und Autobahnen, an Orten mit Großveranstaltungen sowie in weiteren operativ relevanten Bereichen präsent sein. Weiter erklärte sie, dass Streifen der öffentlichen Ordnung, Feuerwehrkräfte und Smurt-Rettungsteams ein besonderes Augenmerk auf Gotteshäuser richten werden, in denen religiöse Feiern stattfinden. Dort werden rund 2,3 Millionen Gläubige erwartet. Im Laufe dieses Monats haben Feuerwehrkräfte zudem Schulungen für kirchliches Personal organisiert. Dabei ging es um Maßnahmen, die im Falle medizinischer Notfälle oder bei Bränden noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ergriffen werden müssen, um eine sichere Evakuierung der Gläubigen sowie der richtigen Einsatz von Feuerlöschern zu gewährleisten, so die Sprecherin des Innenministeriums weiter. US-Präsident Donald Trump hat bei einem privaten Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte seine Unzufriedenheit betreffend die Organisation zum Ausdruck gebracht. Hintergrund sind die angespannten Beziehungen innerhalb der Allianz im Kontext des Krieges im Iran, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Rutte erklärte nach mehr als zweistündigen Gesprächen im Weißen Haus, Trump sei offensichtlich von vielen NATO-Verbündeten enttäuscht und fügte hinzu, er könne diesen Standpunkt nachvollziehen. Ohne konkrete Länder zu nennen, sagte der NATO-Generalsekretär weiter, einige Mitgliedstaaten hätten aus seiner Sicht ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Einsatz im Iran nicht erfüllt. Zugleich betonte er, dass die Mehrheit der europäischen Partner Unterstützung geleistet habe. Die US-Armee wird in der Nähe des Iran stationiert bleiben, bis ein echtes Abkommen vollständig umgesetzt ist. Das erklärte US-Präsident Donald Trump einen Tag nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen Washington und Teheran, wie die Nachrichtenagentur Reuters und AFP berichten. Der amerikanische Präsident warnte, dass Iran im äußerst unwahrscheinlichen Fall einer Nichteinhaltung des Abkommens mit Konsequenzen rechnen müsse, härter als alles, was jemals jemand gesehen hat. Zuvor hatte Teheran erklärt, es sei unvernünftig, über ein Friedensabkommen zu sprechen, nachdem Israel erneut Stellungen der Hisbollah im Libanon bombardiert habe. Die USA und Israel hatten am 28. Februar Luftangriffe gegen Iran gestartet. Dabei kam unter anderem der oberste religiöse Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, ums Leben. Teheran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel sowie auf Staaten in der Golfregion, in denen sich US-Militärstützpunkte befinden. Und nun zum Wetter. Das Wetter ist in weiten Teilen Rumäniens deutlich kälter geworden. Der Himmel ist überwiegend bewölkt. In vielen Regionen kommt es zu Niederschlägen im Zentrum, Nordwesten und Nordosten in Form von Regen, Schneeregen und Schnee, während in den übrigen Landesteilen überwiegend Regen fällt. In den Gebirgsregionen dominiert Schneefall. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 14 Grad Celsius. In Bukarest ist der Himmel bedeckt. Es fällt leichter Regen und die Tageshöchsttemperatur erreicht etwa 11 Grad. Soweit die Meldungen.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem aktuellen Beitrag von Leila Kamil.
Der rumänische Präsident Nicu Șordan hatte die neuen Leiter der großen Staatsanwaltschaften ernannt, nach den vom Justizministerium organisierten Interviews und den Anhörungen im obersten Rat der Richter und Staatsanwälte. Es handelt sich um Christina Kiriak als Generalstaatsanwältin, Viorel Cerbu als Chef der Nationalen Antikorruptionsbehörde DNA sowie Codrin Miron, der den Posten des Leiters der DICOT, der Antimafia-Staatsanwaltschaft, übernehmen wird. Das Staatsoberhaupt erklärte, der Kampf gegen die Korruption und die großen Drogenhändler und Steuerhinterziehungsnetzwerke müssen die Priorität der neuen Chefs sein. Er sagte ferner, er erwarte eine Dynamisierung der Tätigkeit der großen Staatsanwaltschaften nach den von ihm vorgenommenen Ernennungen an deren Spitze, denn die Rumänen nehmen Korruption und schwere Korruption in ihrem täglichen Umgang mit den staatlichen Behörden wahr. Um die schwere Korruption kümmert sich die DNA, um die alltägliche Korruption kümmert sich die Generalstaatsanwaltschaft. Von der DICOT wünsche ich mir die Zerschlagung der großen Drogennetzwerke und der großen Steuerhinterziehungsnetzwerke, betonte Nicu Șordan. Zugleich unterstrich der Präsident, er erwarte, dass die drei ernannten Chefstaatsanwälte ständig mit den ihnen unterstellten Staatsanwälten kommunizieren. Er wünsche sich auch ein Gleichgewicht zwischen der Routinearbeit der Staatsanwälte und der Zeit, die diese den Verfahren mit gesellschaftlicher Tragweite widmen. Andererseits äußerte die Partei USR ihre Unzufriedenheit und vertrat die Auffassung, die Ernennungen hätten von einem Verfahren begleitet werden müssen, das unmissverständlich Vertrauen und Transparenz ausstrahlt, und behauptete, diese trügen die Handschrift der PSD. Die Partei teilte mit, der sozialdemokratische Justizminister Radu Marinescu, der die neuen Chefs vorgeschlagen hatte, habe ein fehlerhaftes Verfahren geleitet, das vielen ehrlichen Staatsanwälten im System kein Vertrauen eingeflößt habe. Laut USR seien die Bedenken der Zivilgesellschaft berechtigt. Die Warnungen kamen von ehrlichen Staatsanwälten innerhalb des Systems. Sie kamen vom obersten Rat der Richter und Staatsanwälte, sie kamen von Antikorruptions-NGOs, sie kamen von Menschen, die in Schlüsselmomenten der letzten Jahrzehnte öffentlich protestiert und für eine unabhängige Justiz eingestanden haben. Der Präsident hat versprochen, dass nach 6 Monaten die Ergebnisse sichtbar werden. Nun liegt es in der Verantwortung der frisch Ernannten, alle Kritik durch Taten zu widerlegen und den Erwartungen gerecht zu werden, die die Rumänen an die Justiz haben, heißt es in einer Mitteilung der USR. Das Staatsoberhaupt Nicu Șordan erklärte jedoch, er habe sich bei der Ernennung der Chefs nicht mit den Führungskräften der Regierungskoalition PSD, PNL, USR, UDMR beraten und fügte hinzu, er habe sich seine eigene Meinung über die Kandidaten im Anschluss an Gespräche mit Dutzenden von Staatsanwälten gebildet. Er sagte, er habe die Gewissheit, eine gute Wahl bei den Ernennungen an der Spitze der großen Staatsanwaltschaften getroffen zu haben und unterstrich, er habe die richtigen Entscheidungen getroffen und sei unter den gegebenen Umständen von deren Richtigkeit überzeugt. Seinerseits präzisierte Justizminister Radu Marinescu, das Verfahren sei in voller Transparenz abgelaufen und am dessen Ende stünden keine persönlichen Interessen, Namen oder Eitelkeiten.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Das Osterfest steht vor der Tür. Und passend dazu entführen wir Sie heute in eine Welt voller Farbe, Tradition und handwerklicher Präzision. Es geht um eine jahrhundertalte Kunst, die in Rumänien bis heute lebendig ist. Das kunstvolle Bemalen und Verzieren von Ostereiern. Unter dem Titel Rumänien zu Gast, die Kunst der verzierten Eier, läuft dazu aktuell eine faszinierende Ausstellung im Großherzogtum Luxemburg. Mehr dazu in unserem folgenden Beitrag, verfasst von Anna-Maria Kononowitsch. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Das Dorfmuseum Dimitrie Gusti aus Bukarest, die rumänische Botschaft im Großherzogtum Luxemburg und das rumänische Kulturinstitut in Brüssel veranstalten pünktlich zur Osterzeit eine ganz besondere Schau. Noch bis zum 15. April 2026 ist die Ausstellung »Die Kunst der verzierten Eier in Rumänien« im prachtvollen Rittersaal des Schlosses Vianden in Luxemburg zu sehen. Über diese rumänische Präsenz im Ausland haben wir mit der Universitätsdozentin Dr. Paula Popoiu gesprochen. Sie ist die Direktorin des Nationalen Dorfmuseums in Bukarest.
Este o expoziție care s-a organizat la Castelul Vianden din Luxemburg.
Diese Ausstellung findet im Schloss Vianden in Luxemburg statt, einem prestigeträchtigen Ort der europäischen Kultur, der zudem viele Besucher anzieht. Wie wir alle wissen, ist Luxemburg ein sehr internationales Pflaster mit zahlreichen europäischen Institutionen. Unsere Ausstellung wird also nicht nur von den Luxemburgern selbst, sondern auch von den vielen hier lebenden Rumänen gut besucht. Wir haben die Finesse und die Raffinesse der verzierten Eier nach Luxemburg gebracht. Das ist in erster Linie eine Kunst der Frauen, denn sie sind es, die die Eier traditionell für das Osterfest verzieren. Wir haben zu ihr den Rahmen geschaffen, der dieser Kunst voller Präzision überhaupt erst Raum gibt. Man darf aber nicht vergessen, dass das Ei auch einen stark rituellen Charakter hat. Es handelt sich um eine uralte, vorchristliche Tradition, die mit der Übernahme ins Christentum dann noch einmal neue zusätzliche Bedeutungen erhalten hat. Nur wenige zeitgenössische Rituale tragen eine derart tiefe Symbolik in sich. Sie zeugen von einer großen Nähe zum Sakralen und von der Verbundenheit mit einem geradezu ahnenhaften Rhythmus. Die Praxis, Ostereier kunstvoll zu verzieren, ist eine Kunstform, die in Mitteleuropa in verschiedenen Varianten bis heute überlebt hat. In einigen Regionen Rumäniens wird dieses volkstümliche Handwerk zur absoluten ästhetischen Perfektion getrieben und weiterhin aktiv praktiziert. Längst wird es als Teil des immateriellen nationalen Kulturerbes geschützt und gefördert. Dazu noch einmal Museumsdirektorin Dr. Paula Popoiu. Wir zeigen hier Eier aus allen Landesteilen Rumäniens, in denen diese Tradition gepflegt wird. Allen voran natürlich die Eier aus der Bukowina. Von dort stammen nicht nur die schönsten, sondern auch die interessantesten Exemplare mit den ältesten Symbolen. Wir thematisieren die Symbolik des ursprünglichen Eies und erklären in unserer Ausstellung auch die verschiedenen dekorativen Motive. Es gibt Muster, die erst im Laufe der Zeit in dieser Kunstform aufgetaucht sind, die aber dennoch ihre tiefe Bedeutung nicht verlieren. Und natürlich haben wir Erfolg damit, denn hier im Schloss Vianden finden recht häufig Ausstellungen mit rumänischen Museen statt. Ich würde sagen, es war eine wunderbare Gelegenheit, sowohl über Rumänien als auch über unser Dorfmuseum zu sprechen. Wir haben das mitgebracht, was man traditionelle rumänische Kultur nennt. Aber eigentlich haben wir noch viel mehr mitgebracht. Wir haben eine Brücke geschlagen, eine Brücke zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Völkern. Die Ausstellung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die filigranen Eier, wie Dr. Popoiu ergänzt.
În afară de cele 300 de ouă care sunt din colecțiile muzeului, dar și din colecții particulare.
Neben den rund 300 Eiern, die teils aus den Sammlungen unseres Museums, teils aus Privatsammlungen stammen, zeigen wir auch Keramik und Textilien. Das haben wir ganz bewusst so abgestimmt, denn die dekorativen Motive auf den Textilien finden sich oft 1:1 auf den Eiern wieder. Wir haben die Ausstellung also nicht nur anthropologisch, sondern auch ein wenig didaktisch aufgebaut. Wir erklären, was ein bestimmtes Ziermotiv bedeutet, das wir auf dem Ei, aber eben auch auf anderen Artefakten sehen. Dazu gesellen sich noch einige geschnitzte Holzobjekte. Insgesamt präsentieren wir etwa 350 Ausstellungsstücke. Es müssen so viele sein, um der Vielfalt der verzierten Eier aus allen Regionen des Landes auch wirklich gerecht zu werden. Unsere Gesprächspartnerin wies zudem auf den interaktiven Charakter der Luxemburger Schau hin.
Spuneam că expoziția este și un pic didactică pentru că pornim de la oul roșu.
Ich sagte ja bereits, dass die Ausstellung auch einen gewissen didaktischen Anspruch hat. Wir fangen ganz klassisch beim roten Ei an. Das ist das eigentliche rituelle Ei. Danach kommen die vielen verschiedenen Farben, von denen jede ihre eigene Bedeutung hat. Ganz besonders widmen wir uns aber der Technik des Verzierens mit Bienenwachs. Das ist die Methode, die vor allem in der Bukowina praktiziert wird und die am komplexesten ist. Ich muss auch unbedingt erwähnen, dass es im Rahmen der Ausstellung spezielle Werkstätten geben wird, in denen man das Verzieren der Eier selbst ausprobieren kann. Geleitet werden sie von unserer Mitarbeiterin, der Kunsthandwerkerin Elena Anetsch. Ich bin fest davon überzeugt, dass das in den kommenden Tagen ein ganz besonderer Erfolg sein wird. Und die Techniken in Rumänien sind in der Tat so vielfältig wie die traditionellen Muster. Neben der klassischen Methode mit Wachs gibt es die Batik-Technik oder das natürliche Färben, etwa mit Zwiebelschalen. Auch moderne Ansätze sind zu finden. So werden Eier teils in mühsamer Kleinarbeit mit bunten Perlen beklebt, um geometrische oder florale Muster zu kreieren. Andere werden mit Acryl oder Tempera-Farben bemalt oder mit Relief-Applikationen versehen. Am häufigsten werden Hühnereier verwendet, doch auch Gänse, Enten oder Straußeneier sind beliebt. Gerade letztere bieten durch ihre Größe viel Platz für extrem detaillierte und komplexe Verzierungen. Abgerundet wird das Repertoire durch bemalte Holzeier und absolute Raritäten. In speziellen Sammlungen finden sich sogar verzierte Emu- oder Nandu-Eier, manchmal sogar versteinerte Exemplare.
Ceva trebuie să fie pe mușel, am vândut ce aveam prin casa, cum urmează de el. Și-ar fi s-o iau din loc, s-ar pun cum poartă noroc. Și astăzi norocoasă nou, orice aș face nu-mi iese deloc. Așa că eu stau degeaba, tu stai degeaba, noi stăm degeaba, dar ne merge treaba. Nu dăm cu capul, nu dăm cu ceaba, noi stăm degeaba, dar ne merge treaba. Ne merge treaba, ne merge treaba. Ne merge treaba, ne merge treaba.
Yep, yep. Oh yeah.
Vine ploaia, vine-n pare, în grădină am o floare.
Doala ea mai văd culoare, când apară nu e soare.
Și cum mai iau pe câmpii, câte frunze au propagii, de la dracu de hârtii, hey. Vreau doar o vorbă să reții, pe luna cealaltă n-o să-ți iei bijuterii. Ai mult, bun și ieftin, tu vrei de toate, dar n-ai cum să le iei altfel decât în rate. Alergi, te agiți, obții ce ai visat, când de fapt toată mișcarea pleacă de la stat.
Ce-ar fi s-o iau din loc, statul nu-mi poartă noroc. Șase-ți norocoasă nou, orice aș face nu-mi iese deloc. Așa că
eu stau degeaba, tu stai degeaba, noi stăm degeaba, dar ne merge treaba. Nu dăm cu capul, nu dăm cu ceaba. Noi stăm degeaba, dar ne merge treaba. Ne merge treaba, ne merge treaba. Ne merge treaba, ne merge treaba.
Stai degeaba, stai degeaba, stai degeaba, stai degeaba, stai degeaba, stai degeaba. Ne merge treaba, stai degeaba, stai degeaba, stai degeaba, stai degeaba, stai degeaba.
Eu stau degeaba, tu stai degeaba, noi stăm degeaba, dar ne merge treaba. Nu dăm cu capul, nu dăm cu ceaba, noi stăm degeaba, dar ne merge treaba. Ne merge treaba, 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 ne merge treaba. Ne merge treaba, ne merge treaba.
Neue Heimat,
Neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Andreas Samuelsson stammt aus Schweden, aus der Gegend um Göteborg. Aufgewachsen ist er in einem kleinen Dorf mitten in der Natur, in dem man noch mit dem Fischerboot auf den See hinausfuhr. Er wuchs mit 4 Geschwistern auf und lernte früh, Dinge selbst herzustellen und zu reparieren. Eine Fähigkeit, die ihn bis heute begleitet. Für unsere Interviewreihe mit Ausländern, die in Rumänien leben, unterhielt sich Hildegard Ignatescu mit dem Schweden. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Adaption des Gesprächs. Andreas Samuelsson kam 2004 nach Rumänien. Zunächst lebte er in benachteiligten Gemeinschaften mit armen und gesellschaftlich ausgegrenzten Menschen. Er wollte nicht nur helfen, sondern Perspektiven schaffen und legte damit den Grundstein für erste unternehmerische Initiativen. Heute steht er an der Spitze der Organisation und Marke Seeds of Kenosis. Kenosis oder Kenosis, altgriechisch für Leerwerden, Entäußerung, bezeichnet in der christlichen Theologie die Selbstentäußerung Christi bei der Menschwerdung. Laut Bibel verzichtete Jesus auf göttliche Attribute, um Knechtsgestalt anzunehmen. Es ist ein freiwilliger Akt der Demut, bei dem er seine göttliche Herrlichkeit ablegte, um den Menschen gleich zu werden, so das Konzept der Kenosis. Andreas Samuelsson lebt heute in der Gemeinde Jarmata bei Temeswar und führt ein Sozialunternehmen, das Menschen aus unterschiedlichen ethnischen Gemeinschaften zusammenbringt. Wie es dazu kam, erzählt er selbst.
Wir haben 20 Jahre in Schweden. De fapt sunt destul de plictisit. Tot era organizat, era pus la punct. Simțeam că nu prea am rost sau nu am un rol neapărat în Schweden. Și atunci a venit un englez care a povestit despre aventurile lui
în România. Als ich 20 war, lebte ich in Schweden und war ehrlich gesagt ziemlich gelangweilt. Alles war penibel geregelt und funktionierte reibungslos. Aber ich hatte das Gefühl, keinen wirklichen Platz, keine Aufgabe zu haben. Dann traf ich einen Engländer, der von seinen Abenteuern in Rumänien erzählte, von Straßenkindern, von armen Gemeinschaften. Mich hat das sofort begeistert, dass jemand den Mut hatte, sich auf so ein Abenteuer, auf so einen Wahnsinn einzulassen. Das wollte ich selbst erleben. Eigentlich wollte ich nur für eine Woche bleiben. Daraus sind inzwischen über 20 Jahre geworden. Damals lebte dieser englische Freund in Schiria, einem Dorf bei Arad. Er nahm mich mit in ein Ghetto am Bahnhof, in das ich nicht einmal die Polizei wagte. Wir begegneten Menschen, die in völliger Armut lebten. Und das wurde meine neue Welt. Erde an den Schuhen, im Winter Holz hacken, Wasser schleppen, weil es im Haus keinen Anschluss gab. Es war kalt und schlammig, aber zugleich voller Schönheit und echter Begegnungen. Für mich war das ein prägender Moment. Mir war nicht mehr langweilig. Ich hatte das Gefühl, hier werde ich gebraucht. Hier kann ich etwas bewirken.
Zunächst versuchte Andreas ganz klassisch zu helfen, mit Kleidung oder Baumaterial. Doch bald merkte er, dass das allein nicht ausreicht.
Am Anfang dachten wir, diese Menschen sind arm, also geben wir ihnen etwas. Aber irgendwann haben wir verstanden, es geht nicht in erster Linie um Geld. Armut hat viel mit Perspektive und Mentalität zu tun. Viele dachten, je ärmer ich bin, desto mehr muss ich vom Staat oder anderen Menschen bekommen. Aber so funktioniert das Leben nicht. Ich war überzeugt, dass echte Veränderung nur über Arbeit entsteht. Also begannen wir mit Gemüseanbau. Wer sich gut um seine Pflanzen kümmerte, bekam ein Gewächshaus. Wer Verantwortung übernahm und wusste, wie man Tomaten pflegt, bekam ein größeres. Es ging nicht darum, wie arm jemand ist, sondern darum, worauf man stolz sein kann. Ich bin also kein Wohltäter. Diese Menschen brauchen mich nicht. Sie brauchen das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Ich kann nur jemand sein, der sie ermutigt und begleitet. Angefangen hat alles damit, dass ich Mützen häkeln konnte. Ich ging zu älteren Frauen oder alleinerziehenden Müttern, brachte ihnen Wolle mit und zeigte ihnen, wie man Mützen häkelt. Die verkauften wir später in Schweden. Das war mein erstes kleines Geschäft. Danach kamen der Gemüseanbau und weitere Projekte.
Inzwischen betreibt Andreas mit seinem Team eine Werkstatt, in der Holzprodukte entstehen. Seit fast 10 Jahren arbeiten dort erfolgreich Rumänen und Roma zusammen, viele von ihnen aus der benachteiligten Roma-Gemeinschaft im Dorf Cernataz bei Temeswar.
Nach 12 Jahren habe ich geheiratet und damit die beste Entscheidung meines Lebens getroffen, eine Frau aus Rumänien zu heiraten. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch. Sie hat mein Leben verändert und mir unglaublich viel beigebracht. Deshalb bin ich von Chiria nach Temeswar gezogen. Gemeinsam haben wir die Organisation Seeds of Kenosis gegründet, um hier im Dorf Cernataz das fortzusetzen, was ich zuvor begonnen hatte. Unsere Frage war, was können wir für die Menschen tun, die am Rand des Dorfes leben, oft in großer Armut? Und dann haben wir die Antwort gefunden, nicht etwas für sie, sondern etwas mit ihnen zu tun. Als frisch Verheiratete hatten wir selbst kaum Möbel. Also begannen wir gemeinsam, das Nötigste aus Restholz zu bauen. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, ein Schneidebrett. So entstand Schritt für Schritt unser Unternehmen. Parallel zu einer Hausaufgabenbetreuung für Kinder.
Zum Schluss unseres Interviews erzählte Andreas Samuelsson, was er besonders an Rumänien schätzt und was er gerne verändern würde.
In primul rând, cred că am întâlnit extrem de mulți oameni faini, care eu ador. Și între rom și între român am atâția oameni care pălărie jos ce face ei în situația lor.
Ich habe hier unglaublich viele großartige Menschen kennengelernt, unter Roma wie unter Rumänen. Menschen, vor denen ich wirklich den Hut ziehe. Was sie unter schwierigen Bedingungen leisten, ist beeindruckend. Ich kenne Menschen mit riesigem Herzen, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten, die sich mit Hingabe für andere einsetzen, für Kinder, für Benachteiligte. Das ist für mich das Schönste an diesem Land. Wenn ich etwas ändern könnte, dann dies. Rumänien kümmert sich oft nicht genug um diese gutherzigen Menschen. Sie bekommen nicht immer die Anerkennung, die sie verdienen. Manchmal habe ich das Gefühl, sie werden eher als Störfaktor gesehen. Das würde ich gern ändern. Wir sollten diejenigen schützen und fördern, die mit Herz und guten Ideen etwas bewegen wollen. Das wäre großartig.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Musikecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio ist Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen einen vielseitigen Musiker vorstellen, der sich in mehreren Musiksparten souverän bewegt. Vlaicu Golcea wurde 1974 in Bukarest geboren und hat 1998 eine Ausbildung als Kontrabassist und Bassgitarrist an der Jazzabteilung der Nationalen Musikhochschule in Bukarest absolviert. Zunächst machte er sich einen Namen als Instrumentalist sowohl in Live-Auftritten als auch Studioaufzeichnungen und arbeitete mit zahlreichen bekannten Musikern der rumänischen Jazzszene zusammen. Doch Vlaicu Golcea wandte sich auch anderen Genres wie Contemporary, Ambient Music oder elektronische Musik zu und verband sie nicht selten in interessanten Crossover-Projekten. Außerdem komponiert Golcea Theater- und Filmmusik, Dafür wurde er mit mehreren Preisen bedacht und er ist Mitglied im Verband der rumänischen Komponisten und Musikwissenschaftler. Als erstes hören wir ein Musikstück von und mit Vlaicu Golcea, das dem Electro-Ambient-Genre zuzuordnen ist und in Zusammenarbeit mit seinem Musikerkollegen Cristian Stefanescu entstanden ist, in der Elektroszene besser bekannt als Electric Brother. Das Stück heißt schlicht Tristezze, zu Deutsch Traurigkeit, und stammt aus dem Jahr 2016. Heute hören wir allerdings eine Remastered Version aus dem Jahr 2023. Sie hören die Musikecke von Radio Rumänien International, die heute dem Jazz-, Electro- und Crossover-Musiker Vlaicu Golcha gewidmet ist. Als nächstes hören wir ein Musikstück, in dem Vlaicu Golcha sowohl auf Electronics als auch auf Gesang setzt. Es heißt You've Heard It Many Times Before, But Not Like This. Die Aufzeichnung stammt aus dem Jahr 2020. Golcha bedient hier die elektronischen Instrumente. Den Vokalpart steuert Kinga Ötvös bei, ursprünglich eine Schauspielerin am ungarischen Staatstheater im west-siebenbürgischen Cluj, Klausenburg, seit einiger Zeit auch in der Berliner Alternativszene als Darstellerin und Stimmakrobatin bekannt. Zum Schluss unserer Musikecke hören wir ein kürzeres Musikstück von Vlaicu Golcha, das an die Anfänge seiner Karriere als Jazzmusiker erinnert. Es heißt Endless Story, ist eine Produktion des Labels Green Records aus dem Jahr 2007 und Vortragende sind die Sängerin Marta Hrista, der Pianist Raoul Kuschak und Vlajko Golča selbst am Kontrabass und elektronischen Instrumenten. Ihr Gastgeber Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie der Musik.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Willkommen in der Wirtschaftsecke. Die Konjunktur schwächelt, der Konsum bremst ab. Unter diesen Umständen ist der rumänische Außenhandel schwach ins Jahr gestartet. Doch hinter den Zahlen verbirgt sich auch eine durchaus positive Wirkung. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres lagen die Ausfuhren bei rund 14,9 Milliarden Euro, die Einfuhren bei etwa 19,6 Milliarden. Auffällig ist dabei die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr. Während die Exporte nur leicht um rund 2% zurückgingen, brachen die Importe deutlich stärker ein, nämlich um etwa 6%. Der Rückgang auf der Importseite fällt damit mehr als dreimal so stark aus wie bei den Ausfuhren. Im Februar zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Exporte legten leicht auf rund 8 Milliarden Euro zu, ein Plus von gut 1% im Jahresvergleich. Gleichzeitig gingen die Importe erneut zurück, um rund 4% auf gut 10,4 Milliarden Euro. Das monatliche Defizit lag damit bei etwa 2,4 Milliarden Euro. Die Struktur des Handels bleibt weitgehend unverändert. Wichtigste Warengruppen sind Maschinen und Transportausrüstung. Sie machen fast die Hälfte der Exporte aus und gut ein Drittel der Importe. Dahinter folgen andere Industriegüter mit jeweils rund einem Viertel. Der Großteil des Handels entfällt weiterhin auf die Europäische Union. Rund drei Viertel der Importe und knapp ebenso viele Exporte gehen in bzw. kommen aus anderen EU-Staaten. Konkret summierten sich die innergemeinschaftlichen Exporte auf etwa 10,8 Milliarden Euro, die Importe auf rund 14,7 Milliarden. Mit Ländern außerhalb der Europäischen Union setzte Rumänien Waren im Wert von gut 4 Milliarden Euro ab und importierte für rund 5 Milliarden. Insgesamt deutet die Entwicklung also darauf hin, dass die schwächere Binnennachfrage die Importe stärker dämpft als die Exporte. Ein Signal für eine abkühlende Wirtschaft, aber eben auch für eine leichte Entlastung beim chronisch hohen Handelsdefizit. Auch eine andere, für die Volkswirtschaft sehr wichtige Branche ist mit angezogener Handbremse ins Jahr gestartet, die Automobilindustrie. Produktion und Markt entwickeln sich auseinander und besonders deutlich wird das bei Dacia. Im gesamten ersten Quartal fällt die Bilanz der Kfz-Industrie negativ aus. Insgesamt wurden in Rumänien rund 128.000 Kraftfahrzeuge produziert, etwa 5% weniger als im Vorjahr. Der Rückgang ist fast ausschließlich auf Dacia zurückzuführen. Der Hersteller kam in den ersten drei Monaten nur noch auf rund 65.000 Fahrzeuge, ein Minus von etwa 15%. Ford hingegen wuchs weiter und produzierte knapp 64.000 Autos, ein Plus von gut 6%. Im März liefen in den beiden großen Werken des Landes, in Mirovenj und Craiova, zusammen gut 48.000 Autos vom Band. Das sind rund 5% weniger als ein Jahr zuvor. Der Rückgang geht dabei wieder klar auf das Konto von Dacia. In Mirovenj sank die Produktion um rund 11%. Ford in Craiova konnte dagegen sogar leicht zulegen, um knapp 3%. Damit setzt sich ein Trend fort, denn schon im Februar hatte Dacia deutlich weniger Fahrzeuge gebaut als im Vorjahr. Während die Produktion schwächelt, zeigt sich der Markt ebenfalls unter Druck. Im März wurden zwar etwas mehr Neuwagen zugelassen als ein Jahr zuvor, nämlich rund 10.400 Fahrzeuge, ein leichtes Plus von knapp 5%. Doch das kann den schwachen Jahresstart nicht kaschieren, denn über die gesamten ersten drei Monate betrachtet, brachen die Neuzulassungen deutlich ein, um rund ein Fünftel auf nur noch gut 27.000 Fahrzeuge. Das sind rund 6.000 Autos weniger als in der Vorjahresperiode. Ein genauer Blick zeigt, wie stark sich der Markt verschiebt. Einziger klarer Gewinner sind Elektroautos. Ihre Zahl stieg um rund 20% auf etwa 2.600 Fahrzeuge. Hybridautos halten sich stabil bei rund 15.700 Einheiten. Deutlich bergab geht es dagegen bei klassischen Antrieben. Diesel verliert rund ein Drittel und fällt auf gut 2.000 Fahrzeuge zurück und auch Benziner brechen stark ein, um über 40% auf knapp 5.000 Einheiten. Noch stärker trifft es Fahrzeuge mit Autogas, deren Zulassungen sich nahezu halbiert haben. Platzhirsch unter den Marken bleibt Dacia, gefolgt von Toyota und Skoda. Dahinter liegen Volkswagen, Renault und Hyundai, gefolgt von Ford sowie den Premium-Herstellern BMW und Mercedes-Benz. Auch der chinesische Anbieter BYD schafft es inzwischen in die Top 10. Parallel dazu schrumpft der Gebrauchtwagenmarkt, der in Rumänien stärker ausgeprägt ist als die Sparte Neuautos. Im März wurden rund 32.000 Gebrauchtfahrzeuge zugelassen, etwa 8% weniger als im Vorjahr. Im gesamten ersten Quartal liegt das Minus bei rund 7% mit knapp 90.000 Einheiten. Unterm Strich zeigt sich ein klarer Trend. Die Produktion schwächelt, vor allem wegen Dacia. Und der Markt kühlt deutlich ab, mit einem spürbaren Rückgang bei klassischen Verbrennern, während Elektroautos weiter an Bedeutung gewinnen. Wir schauen natürlich gespannt auf die April-Statistik und auf die Frage, ob die Turbulenzen des Iran-Kriegs und ihre Auswirkungen auf die Treibstoffpreise, vor allem auf die Dieselpreise, den Elektromodellen weiteren Auftrieb gegeben haben.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich drei Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen, Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.